Lukas 6, ab Vers 17. Wer von euch möchte denn gerne glücklich sein? Gibt es da jemanden hier? Ja, ein paar. Der Rest möchte gerne unglücklich sein? Was ist mit euch? Ich denke, wir alle möchten glücklich sein. Außer wir sind Masochisten, aber das nehme ich mal nicht an. Ne? Es ist interessant, wir leben in einer Gesellschaft, die materiell eigentlich alles hat, oder? Wer von euch hat mehr als ein Auto? Daheim. Das ist die Ausnahme, Gerlind. Wer hat mehr als, sagen wir, zwei oder drei Garnituren Kleidung? Auch alle, ne? Wer war auf Urlaub? Sagen wir, die letzten zwei, drei Jahre. Wer hat noch Ersparnisse irgendwo am Konto oder am Sparbuch oder unterm Kopfpolster im Safe, vergraben im Garten, weiß nicht, was ihr damit macht. Uns geht's allen gut, oder? Wer hat denn irgendwann schon mal unnötiges Zeug gekauft, was er eigentlich nicht braucht? Oh. Auch so gut wie alle. Wer hat schon mal Essen weggeschmissen? Seht ihr, es geht uns sehr gut. Wir haben viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Und doch fehlt in unserer reichen Gesellschaft oft eines, und das ist Glück. Menschen sind unfähig, Beziehungen zu leben. Wir sehen jede zweite Ehe, die kaputt geht. Wenn die Statistiken stimmen, hat jeder vierte Deutsche eine psychische Störung. 300.000 sind Alkoholiker. Irgendwas läuft falsch in unserer Gesellschaft, oder? Und wäre das nicht Gold wert, wäre das nicht wahnsinniger Reichtum, wenn wir den Schlüssel zum Glück finden könnten? Eine Anleitung zum Glücklichsein vielleicht? Und wisst ihr was, ich mache euch ein Sonderangebot. Ihr bekommt das heute alles gratis. Von Jesus. Er wird uns heute zeigen, wie ein Mensch glücklich wird. Glücklich in seiner Seele. Viermal wird Jesus in unserem Abschnitt heute sagen, glückselig. Ich mag diesen Ausdruck, glücklich in der Seele. Und er wird aber auch viermal sagen, wehe, im Kontrast dazu. Also, oje, das ist Schlechte. Im Gegensatz dazu. Und die Antwort von Jesu auf die Frage nach dem Glück wird aber sehr überraschend sein für uns. Nicht das, was wir so als erstes mal denken. Aber bevor wir uns das ansehen, möchte ich mir zuerst mit euch den Kontext ansehen. Erinnert euch, Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Berg und dann hat er die ganze Nacht gebetet, bevor er 12 seiner Jünger zu Aposteln gemacht hat. Die haben gepennt, nehme ich an, während er gebetet hat. Und dann hat er die 12 Apostel gewählt. Und als nächstes lesen wir im Vers 17, und als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz und eine Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, das waren heidnische Städte, die kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Also eine große Anzahl von Menschen, eine große Anzahl von Jüngern. Jünger sind Nachfolger. Und dann eine große Menschenmenge. Das heißt, eine große Menge, eine zweite Gruppe von Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Die sind gekommen, um ihn zu hören. Die sind gekommen, um geheilt zu werden. Waren so Heilungstouristen, könnten wir sagen. Wollten erstmal etwas von ihm, aber haben noch keine Hingabe an ihn gemacht. Also diese zwei Gruppen von Menschen. Vers 18, und dann lesen wir, die von unreinen Geistern geplagten wurden geheilt. Menschen haben geistliche Befreiung erlebt. Vers 19, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und er heilte alle. Also es scheint, wenn die Menschen nur Jesus angerührt haben, sind sie geheilt worden. Da ist eine unvorstellbare Kraft ausgegangen von Jesus. Und die Menschen haben angedrängt, die Menschen sind zu ihm hingedrängt. Ihr müsst euch das bildlich vorstellen. Vielleicht hunderte, tausende Menschen, die auf Jesus hindrängen, um ihn nur zu berühren. Und Kraft ging von ihm aus. Stellt euch dieses Gedränge vor und dann laufen die Leute weg und sie hüpfen weg und sagen, ich kann sehen, ich kann gehen, oh, ich kann hören, oh, mein Krebs ist geheilt, mein Rheuma ist geheilt, was immer es ist. Könnt ihr euch vorstellen, was da abgegangen ist? Jesus hat keinen Zweifel dran gelassen, wer er ist, dass er der Heiland ist und dass er die Kompetenz hat, uns heil zu machen. Und denkt ihr nicht auch, wir sollen auf ihn hören, wenn er darüber spricht, über das Glücklichsein, wie wir heil werden in unserer Seele, wenn er über Seelenheil spricht? Also spitzt die Ohren. Wir werden jetzt den ganzen nächsten Absatz lesen. Und ich möchte, dass ihr beobachtet diese zwei Gruppen, dass ihr das seht. Es sind zwei Gruppen hier. Die Gruppe der Jünger, und die sind in den Fußstapfen der Propheten. Und dann haben wir eine zweite Gruppe der Nichtjünger, die Jesus nicht nachfolgen, und die sind in den Fußstapfen der falschen Propheten. Ich möchte, dass ihr das hier seht. Die leben nach deren Werten. Frage an uns natürlich ist, in welcher Gruppe bist du? Bist du ein Jünger? Oder bist du kein Jünger? Was ist ein Jünger? Ist das jemand, der in die Kirche läuft, in den Gottesdienst läuft? Jemand, der irgendwann, wenn der Evangelisation nach vorne gegangen ist, eine Entscheidung getroffen hat, äußerlich zumindest. Ist das jemand, der einen Fisch am Auto kleben hat? Ist das ein Jünger? Macht dich das zum Jünger? Ich würde sagen, nee. Du kannst bei der Evangelisation nach vorne gegangen sein, du kannst heute oder jede Woche hier im Gottesdienst sitzen und du kannst trotzdem kein Jünger sein. Hey, du kannst predigen und kein Jünger sein. Was ist ein Jünger? Jesus hat gesagt, sie verließen alles und folgten ihm nach. Das ist seine Definition eines Jüngers. Ein Jünger ist ein Nachfolger. Ein Jünger ist jemand, der sich selbst, das heißt sein Eigenleben verleugnet, aufgibt, um Jesus zu folgen. Der sich selbst zu Jesus zur Verfügung stellt, damit Jesus sein Leben durch ihn ausleben kann, dass er durch ihn ausleben möchte. Was bedeutet das praktisch? Was bedeutet Jüngerschaft praktisch? Jesus hat uns auch das gesagt. Er hat gesagt, du sollst Gott lieben aus ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist, was Jesus vorgelebt hat, oder? Ich kann auch an Römerbrief Kapitel 12 denken. Da gibt uns der Apostel Paulus einen interessanten Einblick von dem, was ein Jünger ist. Er sagt, ein Jünger ist ein lebendiges Opfer. Einer, der sich aufopfert für Gott und für seine Mitmenschen. Und das ist nicht unbedingt, wie die Welt lebt, oder? Es ist nicht cool in der Welt, sich aufzuopfern. Die Welt sagt, verwirkliche dich selbst. Diktatur der Selbstsucht. Und die Wahrheit ist aber, entweder wir werden uns selbst aufopfern für andere oder wir werden letztendlich andere opfern, unsere Familien, unsere Arbeitskollegen, um uns selbst zu verwirklichen und um uns groß zu machen und uns darzustellen, um uns zu verwöhnen. Die Frage ist, wie willst du leben? Und ich möchte, dass ihr seht, dass der ganze Abschnitt hier in dem Kontext von Dienst ist. Und Dienst kostet. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, jemanden anderem zu dienen, dann kostet dich das was. Verlangt ein Opfer von dir. An Zeit, vielleicht an der Freizeit. Markus und die Jungs sind früher aufgestanden heute Morgen, haben geprobt. Irgendjemand hat hier aufgebaut. Es kostet. Katrin hat sich vorbereitet auf den Kindergottesdienst. Also es kostet an Zeit, an Freizeit. Es kostet Bequemlichkeit, Schlaf. Kostet Geld, kostet Nerven. Denkt nochmal dran an diese ganzen Menschen, die hier zu Jesus kommen. Wir haben Juden, wir haben Heiden, die haben vielleicht gestritten, während sie auf dem Weg waren. Und dann waren das lauter arme Menschen. Waren Menschen, die waren wirklich hungrig, geistig hungrig nach Wahrheit, nach Lehre von Jesus. Da waren geistig Geplagte, da waren kranke Menschen und die waren gleichzeitig auch arm in der damaligen Gesellschaft, wenn du nicht arbeiten konntest. Stell euch diese Leute vor, die humpeln, die kriechen zu Jesus, vielleicht mit offenen, stinkenden Wunden. Ich glaube nicht, dass das der schönste Anblick war, diese Volksmenge. Und jetzt versetzt euch in die Jünger. Wie fühlt ihr euch, wenn so eine Volksmenge auf euch eindringt und andrängt? Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch ein bisschen unwohl? Überwältigt? Wollt ihr vielleicht lieber ausweichen? Davonlaufen? Und es fordert Überwindung, oder? Einem Suchenden das Evangelium zu erklären. Vielleicht sogar einen Urlaub aufzuopfern dafür. Missionsansatz zu machen. Oder nach Praiseland, auf das Camp zu fahren, um junge Menschen für Jesus zu erreichen. Übrigens, wir brauchen noch in der ersten und in der dritten Woche dringend Mitarbeiter, besonders weibliche, wer sich da berufen fühlt. Braucht Zeit, um eine gute Lehre vorzubereiten. Oder die Leute, die den Bibelworkshop machen, die finden das heraus gerade. Oder die, die Kindergottesdienst vorbereiten. Es braucht Zeit. Das ist ein Zeitopfern. Es braucht Geduld, um einen geistlich Verwirrten und Geplagten zuzuhören. Für den zu beten und vielleicht gemeinsam nach Antworten zu suchen in der Bibel. Das ist nicht einfach. Oft fühlst du gerade in so Situationen, wie unzulänglich du bist. Und du merkst, oh Mann, ich habe echt nichts zu geben. Außer Jesus natürlich. Und das ist der Schlüssel. Ne? Er ist der, von dem Kraft ausging. Wir wollen Menschen in Verbindung mit ihm bringen. Braucht selbst Aufopferung, um irgendeinen stinkenden Kranken im Krankenhaus zu besuchen. Einsamen Menschen im Altersheim zu besuchen. Vielleicht einen Benner zu umarmen. Und vielleicht sogar eine Couch anzubieten daheim. Menschen aufzunehmen. Kostet Überwindung. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Penner nach Hause gebracht von irgendeinem christlichen Event. Meine Eltern waren sehr begeistert, haben gesagt, okay, der wohnt mit dir in deinem Zimmer. Und Mann, mir war nicht bewusst, wie sehr der riecht. Ich bin sehr geruchsempfindlich. Wir haben da Wochen zusammen verbracht und am Ende hat er uns beschissen und ist abgehauen. Das ist eine andere Geschichte. Aber es kostet. Kostet Windeln zu wechseln. Putzen zu helfen. Irgendjemand hat die Gemeinde geputzt letzte Woche. Kostet. Kostet finanziell Missionare oder Pastoren zu unterstützen. Vielleicht mal 20, 30 Euro im Monat auf die Seite zu legen und statt es irgendwie zu verschwenden für Vergnügungen, für ein Patenkind in Indien oder so einzusetzen. Wirklich armen, bedürftigen Menschen zu helfen, ist kostet. Ist anstrengend, ist auslaugend, Zeit in der Fürbitte zu verbringen. Einige Menschen sind heute Morgen früher hier gewesen und haben gebetet für euch, für den Gottesdienst. Es kostet. Und Jesus beruft uns, Christen, uns aufzuopfern, um ihm nachzufolgen. Und jeder kann es tun. Für manche bedeutet das, dass sie aktiv werden und dass sie gehen. Vielleicht sagst du, oh Mann, ich bin so voll mit meinem Job, ich habe keine Freizeit. Okay, vielleicht kannst du geben, vielleicht kannst du den unterstützen, der geht. Vielleicht sagst du, Mann, ich habe keine Kohle und ich bin krank, ich liege im Bett, ich kann mich nicht mal rühren. Nee, dann kannst du beten. Aber jeder Christ ist berufen, aktiv zu sein im Dienst an anderen Menschen. Und das heißt, dass du hingehst, dass du gibst und unterstützt, dass du betest. Aber wir sind alle berufen, Teil zu sein an der Arbeit im Reich Gottes. Und Liebe ist praktisch. Es ist nicht irgendwie ein Gefühl, es ist praktisch. Bedeutet, dass du dir die Füße und die Hände dreckig machst. Vielleicht die Nase rümpfst ab und zu. Liebe ist praktisch. Es kostet, es verlangt Aufopferung. Das ist, was Jesus uns sagt. Jesus selber, er war manchen Zeiten so müde, dass er in einem Sturm einschlafen konnte, in einer kleinen Nussschale, mitten auf dem See. Der muss fertig gewesen sein, der Mann. Und Jesus würde sagen, diese Menschen, meine lieben Jünger, diese Menschen, die krank sind und verwirrt sind und geplagt sind und echte Probleme haben, und Menschen, die Probleme haben, sind manchmal richtig mühsam. Ist euch das schon aufgefallen? Anstrengend. Aber diese Menschen, die da auf uns andrängen, die sind meine Berufung. Ich liebe die Armen, ich liebe die Schwachen, ich liebe die Ausgestoßenen, ich liebe die Leidenden. Und werdet ihr an meiner Seite sein? Das ist, wo ich bin. Werdet ihr an meiner Seite sein? Werdet ihr an meiner Seite bleiben? Als meine Jünger. Das ist die Herausforderung. Leute, wenn wir nie unsere heiligen vier Wände hier verlassen, unsere bequemen und rausgehen und unser Christsein praktisch werden lassen, wenn unser Christsein nie etwas kostet, wenn es uns nie wehtut, wenn es nie ein echtes finanzielles Opfer verlangt oder echtes Opfer an Zeit, wenn uns das nie Selbstüberwindung kostet, dann haben wir Jesus, glaube ich, noch nicht begriffen. Haben wir nicht begriffen, worum es in Jüngerschaft geht. Bist du ein Jünger? Gehörst du Jesus? Oder gehörst du noch immer dir selbst? Hat Jesus das Sagen in deinem Leben? Ist eine Herrschaftsfrage, ne? Ist er der Herr oder bist du noch dein eigener? Lebst du schon für ihn oder lebst du noch immer für dich selbst? Bist du ein lebendiges Opfer? Bist du ein Mensch, der Gott mit ganzem Herzen liebt, mit allem, was du bist? Und deinen Nächsten wie dich selbst? Das ist die Herausforderung, vor die uns Jesus heute stellt. Und da drin ist der Schlüssel zum Glück. So pervers uns das vorkommen mag, so verdreht vielleicht. Aber da drin liegt der Schlüssel zum Glück. Wir werden heute die Einstellung von Jüngern sehen. Und es ist wirklich unsere Einstellung, die das Glücklichsein bestimmt. Das beginnt mit einer Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Und es beginnt mit dieser Grundsatzentscheidung, ihm nachzufolgen, ein Jünger zu werden. Leute, merkt euch diesen Satz, Glück ist ein Nebenprodukt. Du wirst das Glück nie erreichen, wenn du dem direkt nachjagst. Glück ist ein Nebenprodukt von Jüngerschaft. Davon, dass du in Beziehung mit Jesus lebst und dass du ihm nachfolgst. Wie denkt ihr, haben die Jünger sich gefühlt, als diese Menschen von Jesus berührt wurden und die dann geheilt und befreit weggingen und da war diese Freude? Wie denkt ihr, haben die sich gefühlt in dem Moment? Glaubt ihr, dass sie glücklich waren? Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Ja, es war anstrengend, es war ein Opfer, was sie bringen mussten, aber es war es wert. Und in dieser Jüngerschaft, in diesem Dienst, wurden sie beschenkt und reich und glücklich. Das ist ein wichtiger Schlüssel zum Glücklichsein. Glück ist ein Nebenprodukt. Du wirst das Glück nie finden, wenn du dem direkt nachjagst. Nur wenn du diese Jagd und dich selbst aufgibst und für Menschen, für Mitmenschen und für Jesus lebst. Willst du glücklich sein? Dann versuch nicht glücklich zu sein, sondern versuch Jesus nachzufolgen. Das ist der Schlüssel. Mit dem Kontext im Hintergrund, lasst uns die nächsten Verse lesen. Vers 20, wir werden den ganzen Absatz auf einmal lesen. Und er, sprich Jesus, erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach glückselig. Ich mag dieses Wort. Glücklich in eurer Seele, das drückt so viel aus. Im Englischen wird es oft übersetzt als gesegnet, blessed. Glücklich in eurer Seele, gesegnet seid ihr Armen. Jesus sagt, seid ihr Armen. Das ist, was seine Jünger sind. In diesem Moment, sie sind arm. Denn euer ist das Reich Gottes. Und Armut beschreibt die Einstellung eines Jüngers mehr als das, was er besitzt. Werden wir später noch drüber sprechen. Also glückselig seid ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Wie das? Heißt ja, euer ist das Reich Gottes. Das sind Menschen, die das Reich Gottes besitzen, die Teil von seinem Reich sind. Das heißt, die unter der Herrschaft von Jesus sind. Die haben die Herrschaftsfrage in ihrem Leben geklärt. Haben gesagt, Jesus, du, nicht ich. Ich sterbe mir selbst, ich folge dir nach. Und als Konsequenz hat Jesus sie zu Erben seines Reiches gemacht. Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert. Denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, wenn ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Aber wehe euch Reichen. Jetzt wendet er sich, glaube ich, von seinen Jüngern ab. Er hat zu seinen Jüngern gesprochen. Jetzt wendet er sich dieser unentschiedenen Volksmenge zu und sagt, wehe euch Reichen. Denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen wohl von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Wow. Was machen wir damit? Vielleicht ein paar Bemerkungen. Erstens, es ist völlig konträr zu unserer Erwartung, oder? Wenn wir daran denken, die Anleitung zum Glücklichsein, hättet ihr das erwartet? Glückselig die Armen, glückselig die hungern, glückselig die, die verspottet und verfolgt werden. Und wehe den Reichen, wehe denen, die satt sind, wehe denen, über die alle gut reden. Ist nicht das, was wir erwartet hätten, oder? Völlig konträr. Jesus stellt wieder mal alles auf den Kopf, wie so oft. Zweitens, beachtet hier, dass der Kontext Jüngerschaft ist. Die Jünger sind arm und hungrig und verspottet und gehasst, weil sie Jesus nachfolgen. Er sagt hier nicht, ihr seid gesegnet, ihr seid glücklich, weil ihr arm seid oder weil ihr hungrig seid. Das ist nicht der Punkt. Naja, Jesus sagt hier nicht, Leute, lasst uns aufhören zu essen, dass wir glücklich werden. Das ist nicht die Aussage. Darum geht's nicht. Es ist nicht schlecht, reich zu sein oder satt zu sein oder zu lachen. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Es ist nicht heiliger, arm zu sein, als reich zu sein oder hungrig zu sein, als satt zu sein oder traurig zu sein, als zu lachen. Das ist nicht heiliger. Worum es hier geht, ist eine Einstellung. Es geht mehr darum, wer du bist, als das, was du hast. Es geht mehr darum, um das, was du mit dem tust, was du hast und wie du das siehst, was du hast, als wie viel du hast. Es geht um eine Einstellungssache hier. Einstellung eines Jüngers. Wie gesagt, der Schlüssel zu Glückseligkeit liegt in unserer Einstellung. Dritter Punkt, beachtet hier, dass Jesus mit einer ewigen Perspektive spricht. Sonst können wir diese Stelle nicht verstehen. Er spricht vom Reich Gottes. Er spricht vom Lohn im Himmel. Perfektes Glück dürfen wir nicht in dieser Welt erwarten, Leute. Es wird im Himmel sein, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, verherrlicht, in einer perfekten Umwelt. Und manche Belohnungen werden wir erst dort bekommen, wie Jesus hier sagt. Genauso perfektes Unglück werden wir nicht hier in dieser Erde finden, sondern das wird in der Hölle sein, getrennt von Gott. Nicht jeder, der Jesus nicht nachfolgt, in dieser Welt ist todunglücklich, oder ist es das schon aufgefallen? Nicht jeder, der Jesus nicht nachfolgt, ist todunglücklich, besonders wenn er reich ist und satt ist und angesehen bei den Menschen. Ich glaube schon, wenn dieser Mensch Jesus in seinem Leben hätte, wäre er sicher glücklicher schon in dieser Welt. Aber nicht jeder, der Jesus ablehnt, ist unbedingt todunglücklich. Aber der Punkt, den Jesus hier macht, ist, wenn dein Glück, wenn dein Reichtum, wenn dein Wohlergehen in dieser Welt alles ist, wenn du dich mit weltlichen Dingen, mit Materialismus, mit dem Hier und Jetzt zufrieden gibst, dann bist du am Ende der größte Loser. Das, was Jesus hier sagt. Ewige Perspektive. Wisst ihr, was das Schlimmste in dieser Welt ist? Nicht, wenn wir enttäuscht werden von den Dingen dieser Welt, sondern wenn wir nicht enttäuscht werden davon. Wenn du erreichst, wenn du bekommst, was du haben willst, ohne Gott. Das ist wirklich schlimm. Wilsby hat gesagt, wenn Menschen zufrieden sind mit den geringeren Dingen des Lebens, dem Guten statt dem Besten, dann summieren sich ihre Erfolge zum Versagen. Diese Menschen sind geistlich bankrott und erkennen es nicht. Jesus hatte so gesagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert? Dann sind die Freuden dieser Welt alles, was du je bekommen wirst. Dann wirst du am Ende sagen, hey, wem hier? Was habe ich getan mit meinem Leben? Und das ist ein ewiger Verlust dann. Und Leute, wir alle werden ewig leben. Frage ist nur, wo und wie? Was bringt es dir, wenn die ersten 70 Jahre deines Lebens Party sind und die nächsten 100.000 Milliarden, Billionen von Jahren Hölle? Was bringt es? Es ist dumm, so zu leben. Es ist kurzsichtig. Es ist wirklich realitätsfremd, so zu leben. Und auch leben viele so. Ewige Perspektive. Der Segen liegt nicht in Armut oder in Hunger oder dass die Leute dich auslachen. Seht, was Jesus sagt. Er sagt, ihr seid gesegnet, denn euch gehört das Reich Gottes. Und ihr werdet gesättigt werden. Und ihr werdet lachen. Und ihr werdet belohnt werden. Deswegen seid ihr glückselig und gesegnet. Und denen, die Jesus nicht nachfolgen, sagt er, wehe, denn ihr habt euren Trost verspielt. Und ihr werdet hungern. Und ihr werdet trauern und weinen. Und ihr werdet mit den falschen Propheten in einen Topf geworfen werden. Also wenn ihr wahres Glück erleben wollt, dann beachtet diesen ewigen Aspekt, ewige Perspektive. Okay, jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal zurückgehen und diese vier Kontrastpaare ansehen, die Jesus uns hier gibt. Zuerst spricht er zu seinen Jüngern und er sagt, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Und im Kontrast dazu sagt er, wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Lohn dahin. Und ja, die Jünger waren materiell relativ arm zu diesem Zeitpunkt. Sie waren arm in dieser Welt, aber reich an geistigen Dingen, reich in der kommenden Welt. Aber ich glaube, es geht bei dieser Armut gar nicht so sehr um das Materielle, wie viel du hast. Es geht um eine Einstellung. Wie arm oder wie reich siehst du dich ohne Gott? Unabhängig von ihm. Sagst du, Mann, ohne Gott bin ich ein armer Mensch, selbst wenn ich Lotto gewinne und Millionen habe? Oder sagst du, ich brauche Gott nicht. Geld regiert die Welt und ich habe jede Menge davon. Ich bin reich. Ich bin der Macher. Es geht auch ohne ihn. Wie siehst du dich? Siehst du dich arm ohne Gott? Darum geht es hier. Predigt hier ist eigentlich nur eine Kurzversion von der Bergpredigt in Matthäus 5. Und da hat Jesus gesagt, glückselig ihr Armen im Geiste. Oder die Armen im Geiste, sagt er dort. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Also Armut im Geiste. Eine Einstellung. Was bedeutet arm sein im Geist? Es bedeutet eigentlich völlige Abhängigkeit von Gott. Nein, Armer ist völlig abhängig. Spricht hier von einem Bankrotten. Einer, der bettelt. Der absolut nichts hat. Völlige Abhängigkeit von Gott, das ist Armut im Geiste. Das Gegenteil von Selbstgenügsamkeit und Selbstgerechtigkeit. Armer im Geiste ist jemand, der sagt, Gott, ohne dich bin ich geistlich völlig bankrott. Ohne dich bin ich verloren, ich kann mich nicht selber retten. Jesus, ich habe nicht, was es braucht. Ohne dich kann ich nicht der Nachfolger sein. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich habe es nicht, was es braucht, andere Menschen zu lieben. Und anderen Menschen zu dienen. Ich habe es nicht. Geistliche Armut. Ich bin mir meiner geistlichen Armut immer wieder bewusst, wenn irgendein schwieriger Mensch kommt und irgendein schwieriges Problem hat. Ich denke mir, oh Herr, ich habe nicht, was es braucht. Ich bin meiner geistigen Armut bewusst, wenn ich eine Predigt vorbereiten soll und einen Bibeltext lese und nichts spricht mich an. Oh Herr, ich habe nicht, was es braucht. Ich bin meiner geistigen Armut bewusst, wenn ich auf der Autobahn fahre und einer überholt links mit 100. Frustriert euch das auch so, wenn du unterwegs bist und dann vor dir einer und gerade mit 100 braucht 5 Minuten, bis er den LKW überholt hat. Oh Herr, ich bin geistlich arm. Ich brauche Geduld, ich brauche diese Ruhe in dir. Vielleicht spürst du diese geistliche Armut, wenn es darum geht, deinen Ehepartner zu lieben, geduldig zu sein mit deinen Kindern. Gott, ich bin arm. Gott, ich brauche dich. Das ist Armut im Geiste. Gott, gib du mir Gnade und Geduld und Liebe und alles, was ich sonst noch brauche. Ihr sagt, den Armen im Geiste gehört das Reich Gottes. Warum? Weil die Armen im Geiste sind demütig. Und du musst demütig sein, du musst arm werden, geistlich, um gerettet zu werden. Du musst sagen, hey, ich habe es nicht, was nötig ist, mich zu retten. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich kann mich nur retten lassen von dir, Jesus. Und es ist nötig. Wisst ihr, dass Jesus nichts für einen stolzen Menschen tun kann, für einen selbstgerechten Menschen? Du kannst dir ewiges Leben nur schenken lassen von Jesus. Du kannst es nicht selber verdienen. Deswegen sind die Armen im Geiste glückselig. Deswegen bekommen sie das Reich Gottes, weil nur sie Anteil an Gott und an dem, was er für dich hat, bekommen. Und wir finden heraus, dass die Armen im Geiste reich sind in der Ewigkeit. Erben das Reich Gottes. Und ich glaube, wir sind reich hier, weil wir Gemeinschaft mit Gott erfahren können. Und weil wir von ihm abhängig sind, seine Liebe und seine Zurüstung und seine Kraft und seine Befähigung und seine Freude. Und so, wenn du arm bist im Geiste, wirst du zu einem gewissen Grad auch Glück in deiner Seele erfahren, schon hier und jetzt. Nicht völlig. Das kommt in der Ewigkeit. Es ist wunderbar, wenn du dir nicht den Stress machen musst, selber Gott spielen zu wollen. Wenn du einfach Gott vertrauen kannst und ihm ruhen kannst und dankbar sein für das, was er dir gegeben hat. Und wenn er dir etwas anvertraut hat, sagst du, Gott, ich bin arm im Geiste. Ich bin nur Verwalter von dem, was ich habe. Ich selbst, mein Ego besitzt eigentlich nichts. Gott, es ist alles dir. Alles, mein Besitz, mein Geld, meine Zeit, mein Urlaub, das ganze Leben gehört dir, Jesus. Ich mag die Urlaubsgeschichte von der Marianne. Kein Urlaub von Gott, ein Urlaub mit Gott. Also lass uns demütig sein und lass uns unsere Armut annehmen und bekennen. Das ist ein wichtiger Schlüssel zur Glückseligkeit. Kontrast dazu sagt Jesus, weh denen, die stolz sind, die sich als reich sehen, die selbstsüchtig für sich selbst leben und anhäufen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten dazu, oder? In dieser Welt. Ich habe gestern gelesen von einem Schweizer Uhrmacher, der hat eine neue Uhr präsentiert. Um $300.000. Und wisst ihr, was das Besondere ist an dieser Uhr? Sie zeigt keine Zeit an. Die zeigt nur an, ob es Tag ist oder Nacht ist. Ganz komplizierter Mechanismus mit Schwerkraft und so weiter, der das herausfindet. Toll. Und der Geschäftsführer dieser Firma hat gesagt, Studien haben ergeben, dass 2/3 der Reichen ihre Uhren sowieso nicht dafür gebrauchen, um die Zeit abzulesen. Jeder kann eine Uhr kaufen, die die Zeit anzeigt, aber nur ein Kunde mit echtem Unterscheidungsvermögen kann eine kaufen, die das nicht tut. Ist das toll? Du kannst dein Geld damit verschwenden, dass du dich auf der Bühne der Eitelkeiten mit einer Uhr um 300.000 präsentierst, die keine Zeit anzeigt. Toll, ne? Und du kannst deine ganze Kohle in Autos und Häuser und Unterhaltungselektronik und ganze Zeug, mit dem wir Otto-Normalverbraucher unser Geld verschwenden, reinstecken. Ich habe eine Studie gelesen, dass 600.000 Österreicher konsumsüchtig sind. Lacht nicht. Ich glaube, die Deutschen sind nicht besser. 600.000, das sind ungefähr 7,5% aller Österreicher. Und das ist viel, oder? Wenn wir wegrechnen, dass die ganzen Kinder und Babys nicht betroffen sind davon. Die Studie sagt auch, dass 42% aller Österreicher akut suchtgefährdet sind. Studie der Arbeiterkammer in Österreich war das. Und der Autor der Studie hat gesagt, einkaufen wir dann zur Sucht, wenn man immer mehr braucht, um immer kürzer glücklich zu sein. Wie viele Menschen sind davon betroffen? Kannst deine ganze Freizeit mit Luxusurlauben und Golf spielen und in deinem super tollen Heimkino verschwenden? Kannst dich zu Tode unterhalten? Hey, du kannst statt in deine Familie oder in eine Familie investieren, einfach Beziehungen kaufen, für eine Zeit lang, solange es dir passt. Viele leben so. Du kannst deine ganze Energie in eine Karriere stecken, dass du berühmt wirst und angesehen wirst. Du kannst die ganze Menschheit manipulieren und ausnutzen. Hey, aber wenn du dein Geld nur für dich selbst ausgibst, wenn du deine ganze Zeit nur dir widmest, wenn du dein Leben nur für dich lebst, dann wirst du eines Tages zurückschauen. An dem Tag, wo du klar sehen wirst. Und wirst sagen, oh Mann, weh mir. Was habe ich getan? Was für ein sinnloses Leben habe ich gelebt? Wisst ihr, dass das in der Stunde des Todes die Frage nicht ist, warum muss ich sterben, sondern wofür habe ich gelebt? Wofür habe ich gelebt? Und wenn du so lebst, wenn du nur für dich lebst, dann heißt sterben, alles zurücklassen und alles verlieren. Jesus sagt dir, du hast deinen Lohn schon erhalten. Das war's. Oh Mann, was für ein Verlust. Und Selbstsucht ist so ein miserabler Lebensstil. Ja, hey, oberflächlich geht es den Leuten gut, aber man, wer hat heute noch den Mut, wirklich stille zu werden und allein zu sein mit sich selbst? Wirklich mit den wahren Realitäten des Lebens konfrontiert zu werden. Wenige, oder? Wir plätschern uns ständig mit irgendwelchem Zeug, ja, um nicht wirklich nachdenken zu müssen. Um diesen Schrei unseres Herzens nicht zu hören, der nach Ewigkeit schreit. Der Herz, das sich nach Gemeinschaft mit Gott sehnt. Nach wahrem Leben. Ich glaube, ich habe schon erzählt, ne, von dieser Studie, die herausgefunden hat, dass mehr Geld nur dann das Wohlbefinden steigert, wenn man es für Geschenke oder für Spenden ausgibt. Wenn man es in andere investiert und nicht in sich selbst. Genau das, was Jesus sagt. Jesus sagt, so gewinnen wir geistlichen Reichtum. Und denkst du nicht, du bist zufriedener mit deinem Leben, wenn du am Ende zurückschaust und sagst, ich habe anderen Menschen geholfen. Mann, diese Patenschaft für dieses Waisenkind in Indien hat ihm eine gute Ausbildung ermöglicht. Ist ein Evangelist geworden. Menschen für Jesus erreicht. Hey, die Menschen, die ich für Jesus erreicht habe, werde ich im Himmel sehen. Ich habe eine heile Familie gehabt, heile Kinder. Ich glaube, dann schaust du zurück und sagst, hey, ist was wert, die Zeit, die ich investiert habe in meine Familie, in das Reich Gottes, von mir aus Missionseinsätze, was immer das für dich bedeutet, im Dienst an den Geschwistern. Was willst du hinterlassen, wenn du gehst? Worauf willst du zurückschauen? Na, wir denken so oft in unserer Welt, wer das meiste Spielzeug hat, der ist am glücklichsten. Und die Leute jagen dem nach. Aber Jesus sagt, nee, nee, die Ärmsten sind die glücklichsten. Eigentlich die Armen im Geiste. Der, der mir vertraut. Der sich verschenkt. Der ist der Glücklichste. Wie siehst du dich? Siehst du dich als arm? Siehst du dich als abhängig von Gott? Siehst du dein Geld als Gottes Geld? Was ist, wenn er dir sagt, hey, ich möchte, dass du ein paar hundert oder ein paar tausend Euro locker machst für irgendeine Mission, irgendeinen Missionar oder für Frauen in Not, einen Bedürftigen, einen Armen? Oder besitzt du noch selbst dein Geld? Und dann sagt Jesus, du bist eigentlich wirklich arm. Bist du wirklich ein Loser? Wie ist es mit deiner Zeit? Siehst du deine Zeit als Gottes Zeit? Oder besitzt du deine Zeit? Machen wir es konkreter, besitzt du deinen Urlaub? Das ist die heilige Kuh der Deutschen. Ne? Oder kann Jesus dir sagen, hey, ich möchte, dass du hier einen Tag von deinem Urlaub einfach nur im Gebet verbringst? Oder eine Woche auf Praiseland verbringst, um Jugendlichen zu dienen? Oder 2 Tage frei nimmst, um ein Evangelisationsseminar zu besuchen? Oder einen Einsatz mitzumachen? Wie sehen wir unser Leben? Sehen wir uns als arm? Gehören wir Gott? Seht schon, als Jünger müssen wir völlig umdenken. Als Jünger Jesu. Und viele Menschen sind getäuscht. Jesus schreibt es an die Gemeinde in Laodicea. Das waren Christen. Sind getäuscht. Offenbarung 3. Da sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Göttliche Kotzreaktion. Boah. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. War nicht geistlich arm. Sie sagen, ich bin reich geworden, ich brauche nichts. Und Jesus sagt, und du weißt nicht, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ein bisschen andere Perspektive, ne? Jesus hat die Situation anders gesehen. Und er sagt der Gemeinde, ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, ich rede mal von Jesu Gerechtigkeit, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. So hat Jesus das gesehen, die Situation. Es ist Schande, es ist Blöße, so zu nehmen. Es ist nicht Jüngerschaft. Und Augensalbe, hier das Wort Gottes ist eine wunderbare Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße, sagt Jesus dieser Gemeinde, die geistlich nicht arm war, sondern die sich als reich gesehen hat. Hier ist es ein Fluch, wenn du zufrieden bist mit den Dingen dieser Welt, mit dem Hier und Jetzt. Zweites Kontrastpaar. Glückselig, wenn ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Und im Kontrast dazu, wehe, wenn ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Ich glaube, es geht hier wieder vor allem um geistigen Hunger, um den Hunger nach Gott, nach mehr von ihm. Wenn du zu Jesus gehörst, du hungerst nach mehr von ihm, dann weißt du, dieser Hunger wird gestillt werden. Du weißt, in der Ewigkeit wirst du alles von ihm bekommen. Glückselig, dir Hunger, denn ihr werdet gesättigt werden. Und auch schon hier in dieser Welt. Wenn du einen Hunger nach Jesus hast und es treibt dich zu ihm, dann wirst du gefüllt werden. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, der wird nimmer hungern, der wird nimmer dürsten. Das hat uns verheißen. Aber wenn du dich auf der anderen Seite jetzt zufrieden gibst ohne ihn, dann wirst du eines Tages hungern. Ich meine, jedes Menschenherz hungert jeden Tag nach Gott. Wir sind auf ihn hin geschaffen. Wenn wir es nur wahrnehmen wollen. Aber dann noch als Steigerung eines Tages, sagt Jesus, eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und jeder Mensch wird ihn sehen. Wir werden sehen, dass er real ist und seine unwahrscheinliche Liebe für dich und diese Herrlichkeit, die er für dich geplant hat. Und dann wirst du getrennt sein davon, weil du dich entschieden hast, ohne ihn zu leben. Und dein Herz wird hungern nach ihm ganze Ewigkeit lang. Das ist die Hölle, Leute. Dritte Kontrastpaar. Glücklich in eurer Seele seid ihr, wenn ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Jesus weinte am Grab von Lazarus. Er war erschüttert über das Leid und die Zerstörung, die Sünde anrichtet und Tod. Und ich glaube, wenn wir Jesu Jünger sind, wenn wir wirklich sein Herz haben, dann werden wir dann und wann weinen. Werden wir weinen um Menschen, die verloren sind. Die Wahrheit nicht sehen, die Jesus nicht sehen können. Weinen um kaputte Menschen, die zerstört sind durch die Konsequenz ihrer eigenen Sünde oder die Sünde anderer. weinen um Mütter, die ihre eigenen Kinder ermordet haben durch Abtreibung und wirklich ihre Seele zerstören. Weinen um Kinder, die ohne Eltern aufwachsen. Weinen um das Leid der Armen, der Unterdrückten. Weinen über unsere eigene Herzenshärte, über unseren eigenen geistigen Zustand. Und es wird uns motivieren, den Herrn zu suchen. Und die gute Nachricht weiterzusagen und anderen Menschen zu helfen. Und dann, wenn wir am Ende unseres Lebens zurückschauen, oder können sagen, am Anfang der Ewigkeit zurückschauen, stimmt nicht ganz, die Ewigkeit beginnt jetzt, ne, immer. Aber wenn wir zurückschauen, dann können wir voll Freude sein über die Frucht, über die Menschen, die mit uns im Himmel sind, über die Schätze, die wir gesammelt haben. Kontrast dazu sagt Jesus, wehe, wenn ihr jetzt lacht. Wenn ihr jetzt das Leid dieser Welt ignoriert, immer high und gut drauf seid, auf Party, sagt, dann werdet ihr trauern und ihr werdet weinen. Am Ende eures verschwendeten Lebens oder in ruhigen Momenten, wenn du alleine da sitzt in diesem einsamen Gefängnis der Selbstsucht. Vierte Kontrastbar, glücklich, wenn Menschen euch hassen, sie euch absondern, euch schmähen um Jesu Willen, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn so taten eure Väter den Propheten, die die Wahrheit verkündet haben. Hier ist ein Zeichen für euch, dass ihr irgendwas richtig macht. Jesus hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Aber keine Angst, ich bin bei euch und ich werde euch belohnen. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Kontrast dazu, wehe, wenn alle Menschen wohl von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Falschen Propheten haben immer nur das gesagt, was die Leute hören wollten. Waren Propheten, als sie das Volk zur Buße aufgerufen haben und Gericht angekündigt haben, haben die falschen Propheten gesagt, nee, denkt da nicht drüber nach, ihr seid okay. Wie sehr willst du Menschen gefallen? Wie sehr willst du dastehen, gut dastehen vor Menschen? Menschenfurcht ist eine Falle. Menschenfurcht ist ein Gefängnis. Aber wenn du Gott fürchtest, wenn du zu ihm gehörst, dann musst du vor Menschen keine Angst haben. Wieder ein Stück Lebensqualität. Wieder ein Stück Freiheit, die Gott uns schenkt. Zusammenfassend, einfache Frage. Wo stehst du in diesem Spektrum? In welcher dieser beiden Gruppen bist du? Bist du ein Jünger? Und wenn wir ehrlich sind, es gibt großen Raum zu wachsen in unserer Jüngerschaft. Ist das unser Ziel? Lass uns rausgehen, Leute, und Täter des Wortes sein. Dazu lädt uns Jesus ein. Und lass uns nicht vergessen, wahres Glück ist ein Nebenprodukt. Ist ein Nebenprodukt davon, dass wir uns selbst verleugnen und für Jesus leben und unsere Mitmenschen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Gott, heute Morgen fordert uns dein Wort ehrlich heraus. Weiß ich, kann es ehrlich sagen. Ich bin herausgefordert von dir, Jesus, von dem, was du hier sagst. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du uns das persönlich machst, was es für jeden von uns persönlich heißt und bedeutet, dein Jünger zu sein und dir nachzufolgen. Und ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der diese Grundsatzentscheidung noch nicht getroffen hat, dass du der Herr bist, dir nachzufolgen, sich zu retten zu lassen von dir, Herr, dann bitte ich, dass du dieses Herz berührst und zu dir ziehst. Ich danke dir, Gott, dass du klar zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, die Blindheit wegnimmst. Danke, dass wir klar sehen dürfen. Beten jetzt um deinen Segen für diese Woche. Deinen Segen für unsere Gemeinschaft jetzt noch nachher beim Mittagessen. Lass uns ein dankbares Herz haben füreinander und für das, was du uns gegeben hast. Und lass uns dich verherrlichen mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind. Du bist wunderbar, du bist es wert, dass wir dich lieben, Herr. Und dass wir dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen.